Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei PAX. Schön, dass ihr da seid. Wir sind immer noch in einer spannenden Themenreihe. Es geht um Sex und Beziehungen und Single-Sein. Ich war am Wochenende, also eigentlich bis heute Morgen, war ich auf einem Junggesellenabschied. Und wir waren, also ich bin heute Morgen wirklich direkt von da gekommen. Es war eine großartige Zeit. Wir waren zu viert. Und mein Freund, der Junggeselle ist, der Bräutigam ist, der ist vor so einem Jahr oder eineinhalb Jahren ist er Christ geworden. Und er ist total begeistert. Und er hat jetzt entschieden, er schläft nicht mehr mit seiner Freundin oder Verlobten bis zur Ehe. Er trinkt keinen Alkohol mehr. Und ist halt wirklich sehr straight und ist auch sehr, wie sagt man da, ausgesprochen darüber. Und auf der anderen Seite waren nur noch zwei Freunde von ihm aus der Heimat, ne, die das andere Leben sehr zelebriert haben. Und dann war da noch ich. Und es war eine großartige Mischung und wir hatten eine Menge Spaß zusammen. Tatsächlich, wir haben sehr viel über Sex geredet. Und wir haben über Beziehungen geredet oder Konflikte lösen in Beziehungen und wir haben über Sex vor der Ehe und Sex in der Ehe und über Pornografie. Wir haben wirklich jedes Thema einmal durchgekaut. Je mehr Alkohol dann im Spiel war bei den Kollegen, desto mehr haben wir die Themen durchgekaut. Ja, das war sehr witzig. Und von daher machen wir einfach da weiter, wo ich heute Morgen aufgehört habe mit den Gesprächen und jetzt vielleicht ein anderes Setting, aber wir reden einfach weiter. Hoffe, das ist okay für euch. Wenn ich noch ein bisschen zu derbe bin, ihr haltet es aus. Wenn ich müde werde, ihr seid dabei, ihr müsst mich einfach ab und zu ein bisschen ermutigen. Ein Lächeln hilft mir, dann kriegen wir das hin. Hey, wir sind in dieser Serie und heute möchte ich Teil 2 machen von dem, was eigentlich vor 2 Wochen passiert ist. Also wir haben angefangen diese Serie und haben darüber gesprochen, was ist eigentlich Gottes Design? Gottes Design für Beziehungen, für Sexualität, für Ehe, für Single-Sein. Und wir haben eine These gehabt und die vielleicht erinnert ihr euch, die war die christliche Sexualmoral. Also das, wie Christen über Sex denken, das war zu keiner Zeit irgendwie relevant. Das war schon immer komplett gegen den Mainstream, das war schon immer komplett gegenkulturell. Wir haben angeguckt, die römische Zeit damals, eine sehr hochsexualisierte Kultur, und geschaut, wie die Christen, die frühen Christen, wie die da rausgestanden sind. Und es hilft uns so ein bisschen zu sagen, weißt du was, eigentlich wir müssen unseren Umgang oder wie wir über Sex denken, wir müssen das nicht anpassen an die Zeit, weil es hat noch nie gepasst. Und wir werden es wahrscheinlich auch nicht schaffen, dass es irgendwann passt. Sondern wir dürfen einfach zu dem stehen, was wir glauben. Und wir haben uns dann auf die Suche gemacht, was glauben denn die Christen über Sex und haben einfach mal die Bibel von vorn nach hinten angefangen durchzugehen. Wir sind nicht so weit gekommen, aber das Alte Testament haben wir mal ein bisschen durchgeschaut. Warum machen wir das? Schau, bei so einem Thema können wir auf verschiedene Arten reden. Wir können reden, hey, für mich fühlt sich das aber gut an. Wie fühlt sich's für dich an? Wie geht es dir damit? Und so weiter. Können wir reden, aber dann sind wir auf so einer Emotionenebene. Und jeder von uns fühlt was anderes oder jeder hat von uns ein anderes Gewissen. Wir können darüber reden, am besten, wenn wir eine Grundlage haben. Und sagen, hey, lass uns doch mal gemeinsam auf einer Grundlage von etwas über dieses Thema sprechen. Schau, mein Wunsch ist nicht, dass ich hier vorne stehe oder dass wir bei PAX irgendwie sagen, hey, so ist es aber. Und das musst du glauben und das ist verboten und das ist gut und falsch und richtig und so. Nee, mein Wunsch ist es eigentlich mehr, ein Gespräch darüber zu starten, aber auf einer Grundlage, nämlich auf der Bibel. Und deshalb machen wir das. Deshalb schauen wir in die Bibel rein. Wir hatten Altes Testament, heute gehen wir ins Neue Testament rein. Wir haben das letzte Mal die römische Kultur angeguckt. Dann ist es doch naheliegend, dass wir heute schauen, hey, in welcher Kultur leben wir eigentlich heute? Weil wir leben nicht vor 2000 Jahren. Hey, römische Kultur ein bisschen anders wie heute. Lass uns mal reingucken, was heute denn eigentlich so unsere Kultur denkt. Wie wir geprägt werden, wenn wir auf Instagram sind, wenn wir die Zeitung lesen, wenn du das noch machst. Ich lese die Zeitung, sorry. Aber auf dem Handy, okay? Was ist denn so die Geschichte, die unsere Gesellschaft erzählt? Und mein Bild ist so ein bisschen, die Kultur, in der wir schwimmen, ist ein bisschen wie eine Brille. Wenn du Brillenträger bist, oder bei mir Kontaktlinsen, du vergisst irgendwann, dass du die Brille auf hast. Oder? Du kriegst gar nicht mehr mit, dass du die Brille oder Kontaktlinsen, ich bin mir nicht bewusst, dass ich Kontaktlinsen drinnen habe. Und gleichzeitig siehst du aber alles durch diese Brille. Und so ein bisschen ist Kultur. Wir sind uns manchmal gar nicht so bewusst, was ist denn eigentlich die Kultur, in der wir so rumschwimmen? Was ist denn das kulturelle Narrativ, in dem wir unterwegs sind? Aber trotzdem immer wieder schauen wir genau dadurch auf die Sachen, auf unsere Umgebung, auf unser Umfeld, auf unser Leben. Und deshalb ist es mal ganz sinnvoll, da reinzugucken, was ist das eigentlich? Ich habe in der Vorbereitung hier eine, was sind das, 12? 10. 10 Thesen gefunden über unsere Kultur, in der wir leben. Ich lese die einfach mal so vor. Und vielleicht sagst du, ey, das ist aber ein bisschen überspitzt, das stimmt nicht. Vielleicht sagst du, oh ja, stimmt, das glaube ich ja auch. vielleicht sind es Sachen, wo du sagst, ja, das ist irgendwie komisch, kein Mensch denkt es. Vielleicht sind Sachen, die du denkst, fühl dich nicht persönlich angegriffen, bitte. Ist es ein bisschen überspitzt, ist es auch ein bisschen amerikanisch geschrieben. Aber ich lese auf Deutsch vor. Also, These 1, der Mensch ist ein Tier oder genauer gesagt ein Säugetier. Wir sind im Endeffekt Primaten, wir sind Affen, die mit Zeit und Zufall auf unserer Seite da sind, wo wir heute sind. So ein kulturelles Narrativ. These 2, die menschliche Natur ist, was sie ist. Es gibt keinen Sinn oder Zweck für den menschlichen Körper, das Geschlecht oder die Sexualität, außer der evolutionären Funktion der Fortpflanzung. Männlich und weiblich sind entweder Geschlechter im technischen Sinne des Wortes oder These 4, Geschlecht ist eigentlich ein soziales Konstrukt. Es existiert nur in unseren Vorstellungen und wurde vom Patriarchat entwickelt, um Frauen zu unterdrücken oder vielleicht von älteren Frauen, um jüngere Frauen zu kontrollieren. These 5, Sex ist Spielen für Erwachsene. Es ist biologische Entspannung, es ist Spaß haben. 6, Liebe ist ein Gefühl des Glückes, das man empfindet, wenn man mit einem anderen Menschen zusammen ist. Oder aber es ist ein Verlangen, insbesondere vielleicht auch ein sexuelles Begehren nach einem anderen Menschen. Grund sind Hormonausschüttungen in unserem Gehirn. 7, die Ehe, ebenfalls ein soziales Konstrukt, wahrscheinlich aus der Zeit des byzantinischen Weltreiches, so genau wissen wir das nicht. Sie hatte oft mit Stammesbündnissen zu tun, mit Handel, Geld, Patriarchat, Unterdrückung von Frauen, den Kindern und so weiter. Monogamie ist nicht natürlich, in der Natur ist sie nur selten zu sehen. Der Evolutionspsychologie zufolge hat, in Anführungsstrichen, die Natur den menschlichen Körper durch natürliche Auslese so konzipiert, dass er die Fortpflanzung der Art ermöglicht, indem er Sperma in so viele Frauen wie möglich einschleust. Jetzt, da die Erde überbevölkert ist und wir es besser wissen als Religion und Tradition, gibt es eigentlich keinen Zweck der Ehe. Und wenn, dann vielleicht wäre es Glück. Wenn du auf die Ehe stehst, gut. Wenn du die Ehe gut findest, gut. Ob gleichgeschlechtlich, verschiedengeschlechtlich oder unisex, was auch immer du tust, du bist großartig. Wenn du nicht heiraten willst, kein Problem. Es gibt viele andere Möglichkeiten, deine Sexualität zu entfalten. Die Scheidung, oder wie es so schön von 2 Hollywood-Stars umformuliert wurde, Conscious Uncoupling, also zu Deutsch das achtsame Voneinander lösen, ist die aufgeklärte Entscheidung zweier Menschen, die nicht mehr zueinander passen und aus der Liebe herausgewachsen oder herausgefallen sind. Denn der Sinn der Ehe ist Glück. Und wenn du also in einer Ehe, wie auch immer du Ehe definierst, nicht mehr glücklich bist oder dich nicht wohlfühlst oder eine andere Person sexuell willst, dann fang einfach neu an. Move on. Wenn du Kinder hast, ja, das ist doof. Aber weißt du, eine der wichtigsten Geschichten, die du deinen Kindern beibringen musst, ist, sich selbst treu zu bleiben. Die Bibel und Autorität. Nun, die Bibel ist eine Sammlung menschlicher Schriften mit einigen großartigen Ideen darin, aber sie ist auch voller Sexismus, Rassismus, Unterdrückung, antierotische Ideen. Jede Form von äußerlicher Autorität ist abzulehnen, denn unterdrückend. Und will dich vom Glück abhalten. Haltet eure Gesetze von meinem Körper fern, liebe Politiker, Papst, Eltern. Ich habe letzte Woche in der Zeitung gelesen, da war eine Demonstration in München, Marsch fürs Leben, sagt vielleicht einen, geht es um das Thema Schutz von menschlichem Leben. Und da fand gleichzeitig eine Gegendemonstration statt. Die Parole der Gegendemonstration, die unter anderem vor allem für Abtreibung demonstriert haben, die Parole war, kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat. 10, der allgemeine Sinn des Lebens. Nun technisch gesehen, wenn wir brutal ehrlich sind, gibt es keinen. Das Leben ist ein glorreicher oder vielleicht auch nicht so glorreicher Zufall. Vielleicht je nachdem, wie viel Geld man hat. Es gibt keinen Schöpfer, also gibt es auch keine Schöpfung. Alles, was uns bleibt, ist die natürliche Welt und das bedeutet, dass es auch kein beabsichtigtes, gewolltes Design an sich gibt. Es gibt nur Leben und Sterben. Jetzt, wo wir eine überfüllte Erde haben, steht es uns frei, uns einen Sinn für unser Leben zu konstruieren, den wir haben wollen. Im Idealfall etwas, das mit Fortschritt und Wachstum zu tun hat. Und vielleicht mit Evolution und einem gemeinsamen Wunsch, die Welt zu verbessern. Aber wir brauchen Gott nicht, um uns als Spezies in Richtung einer Welt ohne Sexismus, Rassismus und Armut zu entwickeln. In der wir uns in die Cloud hochladen und für immer als Homo Deus leben können. Gott ist ein totales Gewicht, ist ein Gewicht, das uns von der vollkommenen Erleuchtung zurückhält. Weiß nicht, wie geht's euch, wenn ihr das hört? Waren jetzt viele Thesen schnell durchgerattert? Aber findet man schon so das ein oder andere wieder, wo man schon mal gehört hat, oder? Vielleicht hast du dich überführt gefühlt beim Sinn des Lebens, dass der Glück ist. Vielleicht denkst du es auch, so ein gutes Leben, ist doch nichts Verkehrtes dran, oder? Schau, je nachdem, welche Vorannahmen du über die Welt hast, über Gott hast und über dich selbst hast, wirst du zu verschiedenen Ergebnissen in deinem Leben gelangen. Wirst du ein anderes Leben leben. Wenn ich denke, Ehen sind ein menschliches Konstrukt, das nicht mehr relevant ist, ist der Weg zu einer Affäre deutlich kürzer. Ist klar. Wenn ich denke, dass Gott ein Gott des Segens ist und der Ehebund ein gesegneter Bund ist, dann hat er für mich einen anderen Wert. Wir könnten das jetzt so Stück für Stück durchspielen. Ich möchte einfach mit euch reingucken ins Neue Testament. Und da macht es Sinn, bei Jesus selber zu starten. Ich habe euch es mitgebracht als Folien. Ihr könnt gerne aber auch in eurer eigenen Bibel mitlesen. Wir lesen ziemlich lange Abschnitte. Und ich werde manchmal gar nicht so viel dazu sagen, sondern eigentlich einfach das auch zum Teil stehen lassen, was wir lesen. Wir starten mit Matthäus 19. Das ist vielleicht die wichtigste Rede von Jesus über Beziehungen, über Sexualität, über Ehe. Über Single sein vielleicht auch, ja. Matthäus 19, Verse 1 bis 12. Da heißt es, als Jesus seine Rede beendet hatte, zog er weiter. Er verließ Galiläa und ging in das Gebiet von Judäa auf der anderen Seite des Jordans. Große Scharen von Menschen folgten ihm dorthin und er heilte sie. Einige Pharisäer kamen zu Jesus. Sie wollten ihm eine Falle stellen und fragten ihn deshalb. Okay, bevor wir lesen, was sie ihn fragten, das ist ganz wichtig, was hier gerade passiert. Pharisäer kommen zu Jesus und sie wollen nicht: Hey Jesus, können wir da mal auf Augenhöhe miteinander reden über dieses ganze Thema Beziehungen? Jesus, du weißt, es ist ein heikles Thema. Wir alle haben da irgendwie unsere Themen mit. Können wir da, vielleicht hast du hier so ein paar Insights, die uns helfen würden. Nee, sie wollen ihm eine Falle stellen. Das ist das Setting und es ist wichtig, das im Kopf zu behalten. Sie wollen ihm eine Falle stellen, das ist kein Wohlwollender. Und sie sagen, ist es einem Mann erlaubt, sich aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau zu scheiden? Und sie wissen die Antwort. Aber sie warten, was Jesus sagt. Jesus entgegnete: Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer am Anfang die Menschen als Mann und als Frau schuf und dass er sagte, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit einer Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht trennen. Wie kommt es dann aber, fragten die Pharisäer, dass es nach dem Gesetz des Mose zulässig ist, der Frau eine Scheidungsurkunde zu geben und sie daraufhin fortzuschicken. Also sie denken sich, jetzt haben wir, jetzt widerspricht er endlich dem Mose. Ja, ja, Jesus, da haben wir dich. Und jetzt sagt Jesus Folgendes. Jesus gab ihnen als Antwort, wegen eurer Uneinsichtigkeit. Jesus kann da schon mitgehen. Wegen eurer Uneinsichtigkeit hat Mose euch erlaubt, euch von euren Frauen zu scheiden. Am Anfang jedoch war es nicht so. Ich sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, es sei denn, seine Frau ist ihm untreu geworden, der begeht Ehebruch. Also, Jesus und die Pharisäer diskutieren und es geht um eine Stelle aus 5. Mose 24. Dort heißt es, wenn es geschieht, dass eine Ehefrau keine Gunst in den Augen ihres Ehemannes findet, weil er etwas Anstößiges, wörtlich die Blöße einer Sache an ihr gefunden hat, dann kann er sich von ihr scheiden. So, das ist der Kontext. Darüber streiten die gerade in dem Kontext. Und Vielleicht hatte die Frau dann Glück und sie konnte in ihr Elternhaus zurückgehen oder sie heiratete erneut. Aber die Wahrscheinlichkeit war auch sehr gut, dass sie auf der Straße gelandet wurde, dass sie ausgestoßen wurde, dass sie vielleicht irgendwelche Hilfsarbeiten verrichten musste. Und das ist auch eine Realität, dass sie als Prostituierte irgendwie ihr Leben finanziert hat. Jetzt gab es von dieser Mosesstelle zur Zeit von Jesus zwei Auslegungen. Die eine Auslegung war, die war von dem Rabbi Hillel. Und es klingt so ein bisschen wie unsere Kultur, von der wir vorhin gehört haben. Für ihn war es etwas Anstößiges, ne, die Blöße einer Sache, wie es hier wörtlich heißt, das war für ihn jeder erdenkliche Grund. Und er hat dann so Aussagen gemacht wie, ja, wenn deine Frau den Toast verbrennt, scheid dich von ihr. Das ist wirklich ein wörtliches Zitat. Wenn deine Frau das Brot verbrennt, scheide dich. Und das war gar nicht so unbeliebt, diese These, diese Auslegung zur Zeit von Jesus. Die andere Auslegung die andere gängige Auslegung war, Shammai. Rabbi Shammai sagte, etwas Anstößiges ist nur, wenn Ehebruch im Spiel ist. Das war so die Sache. Jesus geht es gar nicht darum, welche von beiden Auslegungen richtig ist. Jesus' eigentliche Aussage ist, ihr redet einfach über die falsche Sache. Der Ehebund ist was Schönes, er ist von Gott eingesetzt. Gott will, dass Ehe gelingt und diese Frage nach Scheidung, das ist gar nicht die Frage. Gott möchte, Gott ist für Ehe, Gott ist für diesen Bund, Gott möchte diesen Segensbund, diesen Bund segnen. Wir könnten da tiefer reingehen, das war vor zwei Wochen, haben wir vor zwei Wochen ein bisschen gemacht. Aber wir lesen mal weiter. Da sagten die Jünger zu Jesus, wenn es zwischen Mann und Frau so steht, ist es besser gar nicht zu heiraten. Ich liebe die Jünger. Die sind so hardcore. Die sind so, okay, alles oder nichts. Dann halt nicht. Dann halt nicht heiraten. Er erwiderte, das ist etwas, was nicht alle begreifen können. Okay, Jesus. Sondern nur die, denen es von Gott gegeben ist. Manche sind nämlich von Geburt an zur Ehe unfähig, manche werden durch den Eingriff von Menschen dazu unfähig gemacht und manche verzichten von sich aus auf die Ehe, um ganz für das Himmelreich da zu sein. Wer es begreifen kann, der möge es begreifen. Jesus redet hier ein bisschen kryptisch, aber er sagt im Endeffekt, hey, erstens, es ist nicht verwerflich, ehelos zu sein. Es ist nicht verwerflich, Single zu sein. Es ist nicht irgendwie so second grade, so Ehe, das ist das Gute und wenn du nicht verheiratet bist, das ist halt schlecht. Ist halt so ein Zwischenzustand, ne? Du wartest halt noch, bis irgendwas passiert. Und er sagt, es gibt Menschen und das ist ja auch unsere menschliche Realität, die nicht fähig sind zu einer Beziehung. Die nicht fähig gemacht wurden, durch vielleicht eine Trauma, durch vielleicht, ich weiß nicht, die erst Heilung brauchen, die nicht fähig sind für Ehe. Und es gibt Menschen, die entscheiden sich bewusst für die Ehelosigkeit, um ganz für Gottes Reich da zu sein. Das ist ganz schön radikal. Auf eine andere Art. Ich finde es spannend, wenn wir uns die Evangelien anschauen. Das war jetzt ein kleines Kapitel, das wir uns hier rausgepickt haben. Wenn wir uns die Evangelien anschauen, ich finde erstens, man findet da gar nicht so viel, was Jesus eigentlich zu dem Thema Ehe, Sex, Single sein zu sagen hat oder dazu sagt. Wir finden so ein paar Stellen, sowas wie hier, Matthäus 19 ist wahrscheinlich die wichtigste, aber so viele Stellen finden wir gar nicht. Und es hat für mich, ich glaube, einen Grund. Jesus hat dazu nicht so viel gesagt, weil er gar nicht so viel dazu zu sagen hat. Er ist nicht gekommen, um das, was wir im Alten Testament finden, aufzulösen. Nee, er bestätigt es. Es ist ein Mann, eine Frau, die sich verbinden, einen Bund schließen, einen Ehebund schließen. Sie werden ein Fleisch, sie haben Sex. Und Gott will, dass das gelingt. Es ist genau das Gleiche, wie wir im Alten Testament finden. Er musste hier nichts revolutionieren. Er hat das einfach nur bestätigt, was es da auch schon gab. Eine Sache bringt er aber neu rein und die finde ich wunderbar. Jesus ist super straight mit der Sünde. Er hasst die Sünde. Er sündigt selber nicht. Aber auf der anderen Seite schafft er es, die Sünder zu empfangen. Das, was wir nicht auseinanderhalten können, gerade wenn es um Sexualität geht, wie oft sind wir als Christen die Ersten, die den Finger zeigen, schafft er das, beides zusammenzubringen. Er lebt straight, er macht hier keine Kompromisse, er predigt auch keine Kompromisse, aber er liebt die Sünder. Er ist sehr straight, er sagt, hey, Ehebruch beginnt schon da, wo du eine Frau lustvoll betrachtest. Wenn du verheiratet bist, wie geht's dir damit so? Ja, ist schwierig, oder? Manchmal. Er sagt, hey, wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, reiß es raus. Wenn deine Hand dich zur Sünde verführt, hack sie ab. Das ist super straight. Ein bisschen angsteinflößend straight manchmal, finde ich. Und gleichzeitig ist er der, der die Ehebrecherin, die gesteinigt werden soll, der die in Schutz nimmt und sagt, hey, wer von euch ist ohne Sünde? Der kann den ersten Stein werfen. Und er geht dann hin und spricht dir Vergebung zu und sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Er ist der, der sich von der Prostituierten die Füße salben lässt. Der sich verunreinigen lässt dadurch. Der die Sünder nahe kommen lässt. Er ist der, der einer Frau am Brunnen in Samarien mit wechselnden Sexualpartnern, irgendwie der fünfte Mann, und mit dem ist sie gar nicht verheiratet, der begegnet er, zu ihr setzt er sich hin, mitten in der Mittagshitze, und spricht mit ihr und offenbart ihr seine Heiligkeit und seine Göttlichkeit und seinen Messias, dass er der Messias ist. Er lehrt ihr irgendwie ganz große Geheimnisse über Anbetung, dass es in Geist und in Wahrheit stattfinden soll. Und das macht er mit der Frau. Warum geht er nicht zu den Heiligen, zu den Frommen? Nee, er schafft es, super straight zu sein, wenn es um Sünde geht. Und er schafft es, die Sünder einfach in den Arm zu nehmen. Denen nahe zu kommen. Ich glaube, das ist das, was wir von Jesus lernen können. Wir müssen uns nicht verbiegen als Christen. Wir müssen nicht irgendwie unsere Sexualmoral jetzt irgendwie relevant machen, sodass es nicht abschlüssig ist. Aber wir müssen es lernen, Menschen so zu lieben, wie Jesus sie geliebt hat. Gott hat kein Problem mit Menschen. Er hat ein Problem mit Sünde, aber er hat gar kein Problem mit Menschen. Ich glaube, das ist auch das, was Jesus so unwiderstehlich macht. Die Pharisäer, die stößt er irgendwie an. Die Sünder, die nimmt er in den Arm und selber lebt er komplett straight. Er hasst die Sünder, aber er liebt die Sünder. Das, was wir so oft nicht zusammenbringen oder nicht auseinanderhalten können. Wo wir Menschen, die im Bereich von Sexualität, von Ehe und Single sein, nicht dem Willen entsprechend verdammen, umarmt Jesus sie. Er nimmt sie an und aus der Liebe heraus ermutigt er sie und befiehlt er dann, geh hin und sündige nicht mehr. Du bist mehr wert als das. Du verkaufst dich unter deinem Wert, den ich für dich bezahlt habe. Ich finde, das ist eine richtig gute Nachricht. Und ich finde, das ist ein richtig gutes Vorbild, dem wir da folgen dürfen. Jetzt haben wir Jesus uns so ein bisschen angeschaut. Wir könnten noch viel tiefer reingehen, aber ich möchte mit euch mit einem Schritt weitergehen zu Paulus. Die frühen Christen, die waren jetzt herausgefordert, diese Worte von Jesus zu nehmen und umzusetzen. Sie haben irgendwie dieses Vorbild von Jesus gehabt, der selber ein Single-Mann war, der Menschen so geliebt hat, der trotzdem keine Sünde begangen hat, der Sünde beim Namen genannt hat. Und jetzt war es für sie dran, hey, wie leben wir das? Wie leben wir das als Gemeinschaft? Wie leben wir das als Kirche? Wie leben wir das als Bewegung? Und da ist Paulus einfach eine Stimme, die ganz, ganz wichtig ist. 1. Korinther 6, ab Vers 9. Und Paulus, der ist direkt. Aber das, ich mag das, wenn das für dich abschreckend ist, versuch sein Herz dahinter zu fühlen. Er sagt, muss ich euch daran erinnern, dass die, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes bekommen werden, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Macht euch nichts vor. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdungen verbreitet oder andere beraubt, wird am Reich Gottes teilhaben. Auch ihr gehörtet zu denen, die so leben und sich so verhalten. Zumindest einige von euch. Aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligen Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen. Und zwar durch den Namen von Jesus Christus, den Herrn, und durch den Geist unseres Gottes. Und jetzt zitiert er, was die Korinther ihm geschrieben haben. Sie sagen, alles ist mir erlaubt. Und dann sagt er, wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles ist auch gut. Also sagt, hey, wegen mir, alles ist dir erlaubt, du bist freigesprochen, alles gut, aber don't do stupid stuff. Alles ist dir erlaubt, aber das heißt nicht, dass du dich dumm verhalten musst. Dumm. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendwas beherrschen lasse. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen und dem einen wie dem anderen wird Gott am Ende ein Ende bereiten. Einverstanden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Und genauso wie Gott, den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns von den Toten auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. Wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was ein Teil seines Leibes ausmacht und es mit einem Teil ihres Leibes machen? Und es zu einem Teil ihres Leibes machen? Niemals. Überlegt doch einmal. Wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Das ist ein ganz schön dichter Text, oder? Ihr könnt ihn gerne nochmal daheim in Ruhe für euch lesen. Ich mag Paulus. Ich glaube, eine Sache, die besonders wichtig vielleicht hier ist an diesem Text. Paulus schreibt diesen Text zur Zeit des Römischen Reiches. Die Kultur damals war stark griechisch-römisch geprägt und war vor allem geprägt durch einen ganz starken Dualismus. Was heißt das? Auf der einen Seite hast du die Seele, den Intellekt, den Geist und das ist richtig gut. So der Traum eines jeden Griechen war, Philosoph zu sein und nur noch im Geist unterwegs zu sein. Und auf der anderen Seite hast du den Leib. Der Leib ist schlecht. Der Leib ist das, was sterben wird, was vergänglich ist. Die Seele, die wird ewig leben, aber der Leib, der wird im Grabe sein und der wird verwesen und Würmer und was weiß ich. Wir haben das heute auch noch so ein bisschen. Akademiker gut, Handwerker, weiß ich nicht. Mit dem Körper, das ist schon anstrengend. Geisteswissenschaften bezahlen wir gut. Körperliche Arbeit, so eine Putzfrau muss man jetzt nicht so gut bezahlen. Wir haben immer noch diesen Dualismus drinnen. Auch unsere Kultur ist stark geprägt von diesem griechischen Denken, das eigentlich von Platon kommt. Das ist kein christliches Denken, das ist kein jüdisches Denken. Das ist griechische Philosophie. Und Paulus, der sagt hier ganz klar, hey, geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Nicht euer Intellekt ist der Tempel des Heiligen Geistes, sondern wer ist der Tempel des Heiligen Geistes? Dein Körper. Das ist ja seltsam. Ich dachte, die Seele ist ewig. Vor 2-3 Wochen jetzt schon Ostern, was haben wir gefeiert an Ostern? Jesus ist auferstanden von den Toten. Ne? Im Leib. Das war nicht seine Seele, die irgendwie den Jüngern erschienen ist und dann war ihnen warm ums Herz. Nee, er ist körperlich auferstanden. Ne? Und das ist auch unsere Hoffnung als Christen. Wir glauben an eine Auferstehung im Leib. auf eine Auferstehung im Fleisch. Wir glauben daran, dass wir als Christen von den Toten auferstehen werden, mitten im Körper. Und dass wir transformiert werden, dass wir erneuert werden. Und wenn wir dem Körper so eine Bedeutung geben, naja, dann ist Sex halt nicht mehr Spielen für Erwachsene, sondern das, was du mit deinem Körper machst, eine Bedeutung. Sex ist nichts Banales. Sex ist nichts, was du halt mal, was du halt mal machst. Sex ist was Heiliges. Paulus spricht davon, dass der Körper ein Tempel für den Heiligen Geist ist. Und die Sache mit dem Tempel, die weckt ganz interessante Assoziationen. Für die Juden ist der Tempel das Heilige schlechthin. Alles darin ist heilig. Die Gewänder, der Priester, der Altar, die Räume, alles ist heilig. Und heilig heißt konkret, dass man dieses oder jenes nicht anfassen oder verschmutzen darf, weil es um was geht, was groß ist, was größer ist, was von allergrößter Wichtigkeit ist. Und Paulus sagt, hey, das, was dieser Tempel ist, das bist du. Du bist von allergrößter Wichtigkeit. Nicht deine Seele, sondern du als ganzheitlicher Mensch. Da ist was, was es zu schützen gilt. Der Mensch ist eben kein Tier, das einfach nur triebgesteuert ist. Der Mensch ist nicht nur ein biologisches Wesen, sondern eines, das nach Sinn sucht, ein geistliches und spirituelles. Sex ist nicht banal und Spielen für Erwachsene. Sex ist was, was mit unserem ganzen Wesen was macht, mit unserem Körper, mit unserem Geist, mit unserer Seele. Sex baut heilige Beziehungen zwischen Menschen auf. Und das ist vielleicht jetzt ein bisschen hart, aber vielleicht kennst du das von dir selber, du hast das beobachtet bei Menschen. Vielleicht kennst du so Paare. Eigentlich zicken die sich nur die ganze Zeit an. Eigentlich, du hast das Gefühl, hey, das ist vielleicht nicht der Partner fürs Leben, den die gefunden haben. Aber warum bleibt man zusammen? Na, weil es halt körperlich schön ist. Weil Sexualität eine Bindung zwischen zwei Menschen schafft. Und so eine Bindung zu lösen, ist ganz schön hart. Sex ist heilig, Sex ist wunderbar, Sex ist von Gott erdacht. Sex ist der körperliche Ausdruck einer vollkommenen Hingabe zweier Menschen aneinander. Es ist eben nicht einfach nur Sex. Und jetzt hat diese Heiligkeit von Sex für Paulus ein paar Implikationen. Das hat ein paar Auswirkungen, die gar nicht so ohne sind. Wir lesen weiter, 1. Korinther 7, also wir sind ein Kapitel weiter, Verse 3 bis 4. Der Mann darf sich seiner Frau nicht verweigern und genauso wenig darf sich die Frau ihrem Mann verweigern. Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, oh, das ist aber gemein, aber auch nicht der Mann, sondern der Mann, und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Das sind so Verse, wenn du die so liest, die überliest du vielleicht mal schnell, so irgendwie komisch. In der Zeit von Paulus, vielleicht erinnert ihr euch, was wir da vor zwei Wochen hatten, als wir diese Kultur, die römische Kultur beschrieben haben. Wenn es da um Sexualität ging, dann ging es immer auch um Beherrschen. Dann ging es immer darum, wer ist der Ranghöhere. Dann ging es immer auch um eine Ausnutzung vom Schwächeren. Egal, ob das jetzt ein Sklave war oder eine Frau. Oder vielleicht erinnert ihr euch an das Graffiti, wenn du dich sexuell austoben möchtest, dann nimm dir deinen Koch. So. Das war, für alle, die nicht da waren, muss ich vielleicht erklären. Das ist sonst so hart. Das war in Pompeji, dieser Stadt, die von einem Vulkan verschüttet war, wo man jetzt ganz viele so römische Ausgrabungen gemacht hat. Da war das ein Graffiti an der Wand von einem Haus gestanden. So. Das war einfach Teil der römischen Kultur damals, dass das was ganz Normales war, wo die Leute vorbeigegangen sind und gedacht haben, ja, das ist halt so. Und die Bibel sagt, Paulus sagt, nein, nein, nein. Dein Leib gehört nicht dir selber, Mann. Du verfügst nicht über deinen Körper, sondern die Frau. Frau, du verfügst nicht über deinen Körper, sondern der Mann. Es ist ein gegenseitiges Hingeben, es ist ein gegenseitiges Verschenken und es ist am Ende auch eine Einvernehmlichkeit. Und es ist total radikal anders. Von den Männern wird das Gleiche verlangt wie von den Frauen. Und jetzt, um das in unsere heutige Zeit zu übersetzen, naja, das hat halt auch Konsequenzen für alle solche Dinge wie BDSM, für irgendwelche beherrschende Sexspiele. Es ist einvernehmlich, es ist ein gegenseitiges Verschenken, es ist ein Erkennen und ein Erkanntwerden. Es geht nicht darum, den anderen zu beherrschen, sondern es geht darum, sich gegenseitig hinzugeben. Das ist eine Konsequenz. Nächste Konsequenz. Keiner darf sich, Vers 5, keiner darf sich von seinem Ehepartner, darf sich seinem Ehepartner entziehen, es sei denn, ihr beschließt gemeinsam eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten. Warum? Um euch ganz auf das Gebet zu konzentrieren. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, sonst könnte euch der Satan in Versuchung bringen, weil es euch schwerfallen würde, eure sexuellen Verlangen zu kontrollieren. Alles klar? Worauf ich hier hinaus will, ist, wusstest du, dass es einen Zusammenhang anscheinend gibt von Sex und Gebet? Von Sexualität und Gebet? Anscheinend ist es eine Praktik gewesen, sich auf dem Sex zu enthalten, um sich ganz auf das Gebet zu konzentrieren. Ich habe das noch nicht tief genug irgendwie untersucht, aber ich finde das so einen spannenden Gedanken. Was du mit deinem Körper machst, was du sexuell machst, das hat Auswirkungen auf dein Gebet, auf dein Gebetsleben, auf deine Beziehung zu Gott. Das hat Auswirkungen vielleicht auch auf deine Gebetskraft, deine Durchschlagskraft im Gebet. Da gibt es irgendeinen, ja, mystischen fast schon Zusammenhang. Wieder erkennen wir, Sexualität ist was Spirituelles. Es ist nicht Spielen für Erwachsene. Es ist nicht was rein Körperliches. Es ist nicht Triebe befriedigen. Wir sind spirituelle Wesen und es hat was mit unserem Geist zu tun. So, jetzt kommen wir zu was Spannendem. 1. Korinther 7, 7 bis 9. Am liebsten wäre mir ja, wenn jeder wie ich Paulus, nicht ich Florian, die Befähigung hätte, ledig zu bleiben. Aber es haben nicht alle die gleiche Gabe. Dem einen gibt Gott diese, dem anderen eine andere. Den Unverheirateten und den Verwitweten rate ich, ehelos zu bleiben, wie ich es bin. Das ist das Beste für sie. Fällt es ihnen jedoch zu schwer, ihr Verlangen zu beherrschen, dann sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen verzehrt zu werden. Wer würde das heute sagen? Wer würde sagen, hey, am liebsten wäre mir, wir würdet alle ledig bleiben und euch ganz dem Gebet hinzugeben, wie wir es gerade hatten. Ne? Wir lesen weiter, weil Paulus erklärt das auch noch ein bisschen. Verse 32 bis 34. Da sagt er, ich möchte, dass ihr frei seid von unnötigen Sorgen. Wenn ein Mann ledig ist, gilt seine ganze Sorge der Sache des Herrn. Er bemüht sich so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. Aber wenn er verheiratet ist, bemüht er sich, auch seiner Frau Freude zu machen. Daher sorgt er sich um Dinge, die zum Leben in dieser Welt gehören. Und das führt dazu, dass seine Interessen geteilt sind. Genauso ist es bei der Frau. Wenn sie noch nicht verheiratet ist oder wenn sie keinen Mann mehr hat, gilt ihre ganze Sorge der Sache des Herrn. Sie möchte ihm dienen, mit all ihren Gedanken und all ihrem Tun. Aber wenn sie verheiratet ist, sorgt sie sich auch um irdische Dinge. Sie bemüht sich, ihrem Mann Freude zu machen. Als ich das erste Mal gehört habe, eine Predigt drüber gehört habe, da ging es in der Predigt um die Gabe der Ehelosigkeit. Florian war 15 Jahre alt und er hat gesagt, hey, das klingt doch spitze, mein ganzes Leben dem Herrn zur Verfügung stellen. Und dann gab es einen Aufruf und man konnte dafür beten, dass man die Gabe der Ehelosigkeit empfängt. Ich habe dafür gebetet, der Herr hat mein Gebet nicht erhört. Danke, Jesus. Nein, weiß ich nicht. In meinem Fall, danke, Jesus. Aber hey, ganz ehrlich, es gibt anscheinend was und das ist richtig gut, wenn man Single ist. Wenn du Single bist, hey, du hast die Chance deines Lebens. Du kannst Gott so dienen, wie du es nicht kannst als verheirateter Mann. Und jeder, der verheiratet ist, der weiß es. Du hast einfach nur noch eine begrenzte Kapazität. Du möchtest dich um deine Frau kümmern. Möchtest und musst. Manchmal so, manchmal so. Aber du solltest es auf jeden Fall machen. Und als Frau genau das Gleiche. Hey, was ich an Arbeit für die Sarah bedeute. Sind wir ehrlich? Wie viel mehr die sich einsetzen könnte fürs Reich Gottes? Nein, ich hoffe, wir können auch zusammen uns gut einsetzen. Aber da ist doch eine Wahrheit dran, oder nicht? Es ist doch ganz klar, dass wenn du eine Frau hast, dass das Kapazitäten kostet. Wenn du einen Mann hast, dass das Kapazitäten braucht. Hast du schon mal eine Hochzeit? Jakob und Sarah, ihr bereitet gerade eine Hochzeit vor. Das ist ganz schön Arbeit. Und was bleibt manchmal auf der Strecke? Na, die Dinge des Reich Gottes. Ich weiß das auch von mir selber. Wenn man Single ist, man wünscht sich eine Beziehung. Aber was würde sich verändern, wenn du sagst, hey, ich benutze diese Zeit, um alles zu geben. Alles für Jesus zu geben. Und dann schaue ich mal, was passiert. Weil er verspricht, wenn wir sein Reich suchen und seine Gerechtigkeit, dann wird uns alles gegeben, was wir brauchen. Und er weiß am besten, was du brauchst. Und das ist hart und das ist schmerzhaft. Aber ich glaube, wenn du dem Herrn eine Freude machst, dann ist es die größte Freude, die du haben kannst. Er bemüht sich so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. Und meine Vermutung ist, wenn der Herr Freude an deinem Leben hat, dann ist das die größte Freude, die du haben kannst. Wir könnten an der Stelle noch weitermachen. Ich habe mir mal in der Vorbereitung so die wichtigsten Stellen markiert in der Bibel über dieses ganze Thema. Das ist das Neue Testament übrigens nur. Wir hätten noch ein paar Stellen. Wir haben jetzt 3 Kapitel uns angeguckt. Ich möchte hier landen und ich möchte uns folgende Gedanken mitgeben. Ich bin ganz ehrlich, ich würde lieber hier vorne stehen und über andere Themen reden. Also es macht mir jetzt nicht unbedingt Spaß, über Sex zu reden. Es macht mir mal Spaß, vielleicht auch im Junggesellenabschied, aber ich würde lieber über das Kreuz reden, über die Auferstehung von Jesus. Lass uns das ganze Jahr über Ostern reden. Aber ich glaube, wir müssen über diese Themen reden, ne? Und vor allem mehr als, dass ich hier irgendwas prägen müsste, müssen wir gemeinsam drüber reden. Und wir müssen uns ausstrecken, müssen die Bibel durchforschen, müssen finden, was Gott zu diesem Thema sagt. Wir müssen diese Schätze heben, die er für uns hat. Und wenn du heute hier bist, dann erstmal Respekt an dich. Nein, vielleicht bist du das erste Mal hier, weil du bist schon ganz oft hier gewesen. Aber du bist hier und du stellst dich diesen Themen. Vielleicht wusstest du auch gar nicht, worauf du dich einlässt, du bist trotzdem hier. Schön, dass du da bist. Nein, aber du stellst dich diesen Themen. Und du bist nicht gegangen, das ist auch schon mal gut. Aber wir müssen über diese Themen reden, ne? Weil Paulus darüber redet, weil die Bibel darüber spricht, weil es relevanter ist vielleicht als je zuvor. Es macht einen Unterschied, und das weiß ich auch wieder jetzt nach diesem Wochenende, das ich hatte, es macht einen Unterschied, wie ich lebe. In einer manchmal ein bisschen verkrümmten Welt, wo orientierungslosen Welt, geradlinig zu leben, das macht einen Unterschied. Dein Leben macht einen Unterschied. In einer Welt, wo wir Finger zeigen und verdammen, wie Jesus das zu schaffen, zu sagen Nein zur Sünde, aber Ja zu den Menschen, das macht einen Unterschied. Nicht in dieses Ding reinzukaufen von, hey, Seele gut, Körper schlecht, sondern zu sagen, hey, als ganzes Wesen gehöre ich dem Herrn. Das macht einen Unterschied. Und jetzt ganz ehrlich, mit diesem Thema, glaube ich, müssen wir über Opfer sprechen. Weil, und da tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen brutal ehrlich bin, aber ich meine, ich bin da noch drinnen vom Wochenende. Ich bin jetzt seit 7 Jahren verheiratet. Oder 7? 7? Ich glaube, dieses Jahr. Nein. Hey, ich 2017. 7 Jahren. Ich dachte damals, okay, das muss ich wieder erzählen, man kann sich ja auf dem Ring innen sowas draufschreiben lassen, so den Namen und das Datum und so. Und ich dachte, ich kann mir das merken, ich brauche es nicht reinzuschreiben. Ja, war vielleicht eine schlechte Idee. Also bitte schreibt es am besten rein, das hilft schon manchmal. Nein, Schmarrn. Aber ich bin seit 7 Jahren verheiratet, davor war ich Single. Und ich bin ganz ehrlich, ich kenne Pornografie nicht vom Hörensagen. Mir hat nicht mal jemand erzählt, hey, da gibt es Pornografie. Und dann habe ich gesagt, ah ja, cool. Und das war alle Berührungspunkte, die ich damit hatte. Ich bin seit 7 Jahren verheiratet und ich weiß, wie das ist, wenn man sich so denkt, hey, wie wäre das eigentlich mal mit einer anderen Frau zu schlafen? Oder wie wäre das mal mit 2 Frauen zu schlafen? Sind wir ehrlich, oder? Als Mann, weiß nicht, bei Frauen ist vielleicht was anderes, aber solche Gefühle kommen mal hoch. Hey, vielleicht wäre das jetzt einfach mal Druck ablassen. Einfach mal hier selbstbefriedigen in Porno, das schadet doch nicht. Vielleicht kennst du so Gedanken, hey, wie wäre es denn mal, mit jemand anders verheiratet zu sein? Hey, meine Frau, die ist immer so. Warum kann ich nicht ein bisschen mehr so sein wie diese Person? Vielleicht kennst du diesen Wunsch nach dieser Aufregung, diesen Schmetterlingen im Bauch beim ersten Flirten, das mal wieder zu haben. So dieses erste Date. Vielleicht sagst du, Gott sei Dank habe ich das nicht mehr, das war so awkward. Vielleicht war es total schön. Und du sagst, Mensch, sowas wieder zu haben, mal wieder diesen Kitzel, diesen Nervenkitzel. Und jetzt zu sagen, hey, ich verzichte auf all das. Ich bringe dieses Opfer, weil ich weiß, ein gutes Opfer zahlt den Preis für was Besseres. Ja, das ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, Nein zu sagen zu diesen ganzen Themen. Vielleicht ist es leicht für dich. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht brauchst du das oder hilft es dir, brauchen vielleicht starkes Wort, aber vielleicht hilft es dir, so wie ich habe auf meinem Handy alle Seiten, wo irgendwie pornografisch sein können, ich habe die gesperrt und ich habe gar keinen PIN dazu, ich kann mir die nicht angucken, weil es mir hilft, weil ich weiß, ich bin versucht. Und dann zu sagen, nein, hey, ich bringe gerne dieses Opfer, weil ich weiß, das, was Gott für mich hat, das ist was Besseres. Zu sagen, nein, ich schlafe nicht rum. Nein, ich habe keinen Sex vor der Ehe. Weil ich mit Paulus sage, hey, don't do stupid stuff. Worauf ich hinaus? Gottes Design von Sexualität ist ein Opfer. Es ist mit Opfern verbunden. Aber es ist ein Opfer, das zu was Besserem führt. Es geht nicht in erster Linie darum, zu allen möglichen Dingen Nein zu sagen. Es geht darum, ein Ja zu haben zu was Größerem und was Besserem. Schau, wenn du dein Ja gefunden hast, dann sind diese ganzen Opfer da drüben gar nicht mehr so groß. Dann ist es ein Opfer, das sich lohnt. Ich liebe Römer 12, 1-2, da heißt, ich fordere euch nun auf, Geschwister, aufgrund von Gottes Erbarmen, eure Körper als ein lebendiges, heiliges, gottgefälliges Opfer darzubringen. Das ist euer wahrer Gottesdienst. Lasst euch verändern durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Hey, leg dein Leben hin als ein Opfer. Und warum sollen wir das machen? Und jetzt sind wir wieder beim Titel der Serie, wo wir ganz am Anfang in der ersten Predigt gestartet haben. Weil Gott ein guter Gott ist. Weil er ein liebevoller Gott ist. Weil das, was er für uns hat, gut ist. Weil er nicht Menschen kontrollieren möchte, sondern er möchte sie segnen. Und ein Segen funktioniert in einem gewissen Spielrahmen. Gott ist ein Gott der Liebe. Und Liebe nicht nur als ein Gefühl des Glücks, das man empfindet, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist, oder ein Verlangen, insbesondere ein sexuelles Begehren nach einem anderen Menschen, wie wir es am Anfang hatten. Nee, die Liebe, die Gott für uns hat, die er zuerst uns ausspricht, ist geduldig, sie ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Das ist die Liebe, die Gott uns zuerst zuspricht. Das ist das, das er für uns möchte. Ich glaube, manchmal hilft es uns bei so einem Thema wie dem, egal wo du da stehst, kann sein, dass du sagst, hey, die Dinge, die habe ich alle schon 100-mal gehört, diese Stellen, die touchen mich überhaupt nicht. Kann sein, dass diese Stellen, die wir gerade gelesen haben, dass die irgendwas in dir so was Rebellisches hochholen. Ich glaube, was total hilfreich ist, ist in so einem Moment zu diesem Jesus zu rennen. Weil schau, Jesus ist mit seinen Jüngern, mit den Frommen, er ist auch mit den Pharisäern, mit denen er ein bisschen ein angespanntes Verhältnis hat, er ist aber genauso mit den Sündern. Jeder ist willkommen an seinem Tisch. Und an dem Tisch mit ihm, wo er diese Liebe zuspricht, da bekommen manchmal so Themen einen neuen Fokus. Da wird manches Große klein, manches Kleine wird groß, manches Unwichtige wird wichtig und manches Wichtige wird auf einmal unwichtig. Und wir müssen uns da an diesen Tisch setzen, in diese Liebe Gottes uns reinlassen. Und deshalb wollen wir jetzt, Jakob wird noch mal ein Lied für uns spielen und ich lade dich ein, diese Zeit einfach zu nutzen und da Gott dein Leben hinzuhalten, deine Geschichte damit hinzuhalten. Vielleicht sind Bereiche in deinem Leben, wo du sagen musst, hey, das sind Dinge, die müssen auf den Opferaltar. Das sind Dinge, die müssen auf den Opferaltar. Vielleicht sagst du, das sind Dinge, wo, hey Gott, ich würde mir das so wünschen, aber ich kann das nicht. Ich brauche dich da drin. Vielleicht muss ich erstmal deine Liebe spüren. Aber ich lade dich ein, direkt selber zu ihm zu gehen. Selber mit ihm ins Gespräch zu kommen. Selber mit Jesus ein Gespräch anzufangen und zu hören, was er dazu zu sagen hat. Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Dass das, was wir so oft nicht zusammenbringen, eine Klarheit zur Sünde, eine harte Kante, eine klare Kante zur Sünde zu zeigen und gleichzeitig offene Arme zu haben für Sünde einfach an uns selber, dass du das schaffst, Jesus. Danke, dass du uns nicht kontrollieren möchtest. Du möchtest keine Roboter. Du möchtest Freunde. Du möchtest Söhne und Töchter. Du möchtest Brüder und Schwestern. Und Jesus, so wollen wir eintreten. Wir wollen uns hinsetzen an diesen Tisch mit dir. Wir wollen Seite an Seite sitzen mit den Frommen und mit den Sündern und mit den Pharisäern und den Jüngern. Und wir wollen deine Liebe empfangen. Wir wollen deine Stimme hören. Wir wollen diese Schönheit in diesem Thema, in deinem Design finden, Jesus. Herr, wir sind offen für deine Überführung. Wir sind offen für deine Ermutigung. Wir sind offen für deine Heilung. Danke, dass unser Körper dir nicht egal ist, sondern dass du auch Narben, die wir in diesem Thema mit uns rumtragen, ganz körperlich, innerlich, dass du die heilen möchtest. Danke, dass du was Schönes geschaffen hast. Wir wollen deine Liebe empfangen, Herr. Und von diesem Fokuspunkt der Liebe wollen wir dieses Thema aufbröseln, Jesus. In deinem Namen. Amen.